Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 11. Juni. Es ist der Dienstag nach einem aufregenden Rennwochenende. Und das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Zeitschrift der, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Schließert und bei mir sitzt der Kollege
Lars Wichert.
Hi, Lars. Man merkt schon gleich im Anfang, ich bin total durch und wir sind, verzeiht uns bitte heute, wir sind, wenn wir ein bisschen freestylen, wir haben just vor wenigen Minuten eine neue Ausgabe der Triathlon, der Zeitschrift Triathlon, da sind wir wieder zur Druckerei gebracht, digital, und das laugt dann doch immer ein bisschen aus, bis das Ding weg ist und bis es dann gedruckt werden kann. Und wenn dann der Podcast direkt hinterher kommt, dann muss man erstmal einmal sich sammeln, muss einmal durchatmen und dann steigen wir wieder ein mit Action. Wir kriegen das hin, Lars. Wir wuseln uns hier heute durch.
Auf jeden Fall. Ich meine, die Profis haben richtig für uns geliefert. Wir müssen so das machen, was wir den ganzen Tag machen, analysieren.
Darüber schauen, reden,
darüber genau. reden und gucken, wie wir das so ungefähr einschätzen. Und wie du eben sagst, mit sehr interessanten Rennen oder mit zwei auf jeden Fall sehr interessanten Rennen in San Francisco mit den T100.
Ja.
Wurde uns da schon richtig was geliefert.
Genau. Und damit, da werden wir uns jetzt dran festbeißen. Da werden wir drüber reden. Ja, San Francisco war ein Rennen, was ja im Vorfeld quasi riesige Erwartungen hatte man da dran. Ne? Und natürlich, wenn man an San Francisco denkt, dann denkt man an California. Dann denkt man an laues Wetter und dann denkt man an blauen Himmel und die Golden Gate Bridge im Hintergrund. Und wer aber schon mal in San Francisco weiß, dass das wahrlich nicht immer so ist.
Es ist nicht immer so. Ich war auch schon ein paar Mal in San Francisco und das letzte Mal war ich in San Francisco, als ich von Hawaii wieder zurückgeflogen bin. Viele werden es wahrscheinlich kennen, die irgendwie von Hawaii wieder zurückkommen. Das ist so eine Route und mit einem langen Stopover von morgens bis abends so ungefähr oder bis zum späten Nachmittag. Habe ich auch die Tour gemacht, wieder so unten am Pier lang Richtung Golden Gate Bridge. Aber auch an dem Tag war es eher so kalt, verhangen. Aber wenn man wirklich so dieses Szenario mal mitbekommt, das du gesagt hast, so wie es ja auch in der Woche vor dem Rennen war. Ich meine, das ist immer so das Lustigste, wenn es so vor der Woche oder in der Rennwoche wirklich so richtig geiles Wetter ist und alle freuen sich und dann kommt so der Renntag. So, es ist grau, irgendwie Niesel gefühlt.
Die ganze Zeit Grissel in der Luft.
Grissel so. In der Luft und dann auch noch ordentlich Wind und harte Bedingungen. Das ist natürlich nichts, was man für die Fernsehbilder braucht oder irgendwie da wirklich so noch eine richtig geile Stimmung rüberbringt. Das ist dann vielleicht so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Dafür wurden andere Sachen geboten. Aber so, ja, mir war es auch schon vergönnt. Ich habe San Francisco auch schon in allen Varianten gesehen. So, von daher, es ist dann doch schöner, wenn nicht der Nebel reinkommt. Das muss man schon sagen.
Und es kann sich ja auch ändern, so innerhalb von Minuten. Also, wie der Nebel da über die Brücke reinziehen kann in die Stadt, dann erst hast du es richtig schick, kannst da die Skyline sehen und auf einmal siehst du gerade mal so den Pfeiler der Golden Gate Bridge oben raus. Ausgucken oder so.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt. Genau. So ist es.
Aber zurück zur Location. Du hast, glaube ich, hier im Podcast schon mal gesagt, bist da schon mal gerudert unter der Golden Gate Bridge.
Ich bin sogar schon mal unter der Golden Gate Bridge durchgerudert, unten lang gerudert, mit so ein bisschen breiterem Boot als einem normalen Rennboot. Und es war wirklich ganz lustig, weil ich zusammen mit meiner Frau gerudert bin, die hat eigentlich mit Rudern nichts am Hut, aber da sind wir gemeinsam ins Boot gestiegen und sind da lang gerudert und unter dieser Brücke, man kann es sich wirklich nicht vorstellen, ist die Strömung so stark, dass man echt auf der Stelle rudert, wenn es richtig heftig kommt. Und wir sind dann halt von Sausalito ausgekommen, das ist auf der anderen Seite von San Francisco und sind dann so um die Kurve gebogen, Golden Gate Bridge sieht man schon und dann sind wir unter der Brücke und dann war es wirklich erstmal so auf der Stelle rudernd, das Wasser ist reingeschlagen. So weiß ich auf jeden Fall, dass es da vor Ort schon richtig raue Bedingungen geben kann und die Strömung schon nicht ohne ist.
Ja, bleiben wir doch gleich bei der Strömung, beim Stichwort das Schwimmen. Schon mal spektakuläre Bilder. Ich meine, das fing ja richtig früh morgens bei denen an, ne? Dann raus mit dem Boot. Nicht dieser klassische Raddampfer, den man schon von Escape from Alcatraz kennt.
Das muss ich sagen, fand ich so ein bisschen schade. Also beim Norseman war es ja auch so, dass sie da, ich glaube, für 2 Jahre oder so eine modernere Fähre hatten und dann haben sie gesagt, boah, wir wollen sie da nicht irgendwie mit Samthandschuhen anfassen. Die müssen da auf der Ladefläche sitzen und nicht in Ledersessel. gesehen. Ja. Und es wirkt ja schon nochmal ganz anders. Da hatte ich eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie auch von diesem Schaufelraddampfer runterspringen. Mhm. Aber es war eine moderne Fähre. Es war trotzdem lustig anzusehen, wie dann so die Profis da am Rand langgetippelt sind, am Boot, um sich da richtig aufzureihen.
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass einem da so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht schon irgendwie so. Ne? Es ist halt irgendwie so eine ultraschmale, ich glaube, was haben sie gesagt, 45 Zentimeter breit irgendwie so, wo du dich hinstellen kannst und so. Ich meine, stell mal vor, du bist der Depp, der da vorher reinfällt, weil du dich einfach mal das Gleichgewicht verloren hast ja. oder so. Und dann bist du erstmal so, wusch, erstmal weg mit der Strömung.
So ist es.
Davon gespült.
Glaube ich auch. Und vor allem, die Profis konnten sich nicht einschwimmen, was auch ganz eine ganz neue Sache für sie ist. Sie können sich ja sonst immer einschwimmen. Du bist da bei wirklich kalten Bedingungen, ziehst dich dicker an als normal. Also allein schon dieser ganze Hype, der da hochkommt, ja. Dann musst du dann noch auf so, ja, auf so einem Schwebebalken lang balancieren, um ins Wasser zu kommen. Da hätte ich ehrlich gesagt auch schon nochmal einen höheren Puls, definitiv. Auch wenn ich als Profi viele Sachen gewöhnt bin, ist das nichts, was ich da irgendwie wahrscheinlich so im Alltag mitbekomme.
Ja, und dann natürlich die große Entscheidung, ne? Wie haben sie gesagt, jumpen oder diven, hieß es dann auch im ja. englischen Kommentar. Ne? Machst du quasi den, ja, die Dame, wie es heißt, und springst rein, Männer und Frauen, wohlgemerkt, also nur mit Füßen zuerst, oder machst du einen richtigen Startsprung? Aus immerhin, ich glaube, 2 Meter, also über 2 Meter.
Über Höhe. 2 Meter, genau, irgendwas zwischen 2 und 3 Metern. Ganz 3 Meter sah es nicht aus, ja. aber wahrscheinlich auch so ein bisschen davon abhängig, wie gerade das Wasser unter dir, unterm Boot weggesaugt wurde, so ungefähr. Und es war ziemlich zweigeteilt. So viele ja. sind mit dem Kopfsprung und die andere Hälfte ist so mit dem Fußsprung voraus. Wobei es jetzt auch so aussah, fand ich, dass der Fußsprung jetzt keinen Nachteil gegenüber denen hatte, die einen Kopfsprung gemacht haben.
Das war irgendwie eine Mischung, ne? Alle ja. kamen irgendwie wieder hoch und dann ging es los.
Richtig.
Spontane Entscheidung? Fuß oder Kopfsprung?
Ich glaube, ich hätte mich auch für einen Fußsprung entschieden, weil ich mir bei der Höhe nicht sicher bin, ob meine Brille drauf bleibt.
Bin ich absolut dabei. Genau das wäre auch mein Gedanke gewesen. Außerdem finde ich 3 Meter schon, oder es sind ja keine 3 Meter gewesen, aber es ist schon ganz schön, es sieht ja von oben immer deutlich anders aus als von unten.
Aber deutlich höher.
Ja.
Wobei mit einer Neoprenkappe muss man dann auch nicht so die Angst haben, dass es am Kopf wehtut.
Das stimmt.
Also das auf jeden Fall. Aber ich hätte so ein bisschen mehr Angst um die Brille gehabt, dass ich das irgendwie, ja. auch wenn ich es vom Startblock kenne, dann oft einer höheren Höhe nicht so hinkriege.
Stimmt, im Neo, ich habe es noch nie gemacht, aber da kann man auch mal einen Bauchklatscher hinlegen, glaube ich. Ist nicht so das Problem wahrscheinlich. Nee. Aber das ist Bereiche, in denen wir uns nicht auskennen. Was man gesehen hat, war die unfassbare Strömung, die da am Boot vorbei gerauscht ist, kann man ja fast sagen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also schon echt beeindruckende Bilder, wie das dann da sich so reingedreht hat, das Boot. Und dass man auch weiß, so jetzt geht's gleich los. Bevor wir zu den einzelnen Rennen kommen, die Schwimmstrecke, man weiß nicht im Nachhinein nicht ganz genau, wie lang sie war, aber das ist eher so Pi mal Daumen gewesen, weil man gucken musste, wo kann man überhaupt irgendwas sehen.
So wirkte es auf jeden Fall. Also wenn man auch so die Kommentare der Profis liest, ist es so, ja, der Skipper meinte, sie sind 2 Kilometer draußen.
Passt.
Passt. Mm-hmm. Ihr dürft reinspringen, den Zeiten nachzuurteilen und auch so die Einschätzung, was die Profis gesagt haben. War die Strecke auf jeden Fall weniger als 2 Kilometer lang. Man kann natürlich dann auch nochmal so ein bisschen gucken bei den Frauen und bei den Männern. Ich finde, da ist der zeitliche Unterschied dann schon auch so ein Ticken größer für eine etwas reduziertere Distanz. Gerade von den besten Schwimmerinnen zu den besten Schwimmern, da glaube ich, war eventuell das Boot dann doch nicht ganz an derselben Stelle oder die Strömung so ein bisschen anders. Von daher auf jeden Fall eine kürzere Schwimmdistanz, extrem schnell durch die Strömung auch noch. Und so was im Vorhinein halt, fand ich, gesagt wurde, da wurde ja dieses Schwimmen so ein bisschen, ja, herausgestellt, so extrem hart und dann halt auch kalt etc. Kalt war es wahrscheinlich auch, man hat ja gesehen, wie dick sie angezogen waren. Und wenn man dann früh am Morgen ins Wasser springt, ist es natürlich auch nochmal irgendwie gefühlt ganz anders, weil man noch so ein bisschen verschlafener ist, als wenn es irgendwie zur Mittagszeit passiert. Aber gefühlt würde ich sagen, hatte das Schwimmen diesmal überhaupt keinen Einfluss auf das gesamte Renngeschehen. Also wenn man sich anguckt, Sam Long, der ja nicht als irgendwie prädestinierter Schwimmer gilt und eher so derjenige ist, der da wirklich viel Rückstand aufzuholen hat, kommt mit einer knappen Minute Rückstand noch nicht mal aus dem Wasser. Man sieht ihn schon im Bildhintergrund ja. laufen in dieser langgezogenen Wechselzone. Da muss man halt schon sagen, ja, hatte keinen Einfluss, war, sah irgendwie cool aus. Vielleicht, wenn es nicht neblig gewesen wäre, wäre es noch cooler gewesen. Aber so dieses, dass jeder irgendwie eine andere Strecke wählt oder so. Gar nicht.
Bei den Frauen, wenn man an Emo Simmons denkt, die ja dann tatsächlich, die Bilder fand ich halt wirklich beeindruckend, wie sie dann auf einmal von außen da angeschossen kam irgendwie. Ja. Und du hast gesehen, das ist so geil, die schwimmt einfach komplett woanders. Die muss ja richtig im Flow gewesen sein, dass sie gemerkt hat so, oh, hier ist es gut, lass sie mal machen, was sie wollen, hier ist es richtig gut.
Genau, bei den Frauen war es so ein bisschen anders, da hat es mich auch sehr überrascht. Emo Simmons hat ja wirklich einen anderen Weg gewählt oder so eine andere Route gewählt, kam von außen rein. Hat wahrscheinlich damit auch Taylor Nipp so ein bisschen überrascht, wobei ich da auch so ein bisschen den Eindruck hatte, als ob die US-Amerikanerin gar nicht so alles darauf angelegt hat, da jetzt irgendwie schon beim Schwimmen diesen entscheidenden Stich zu machen, wo es eventuell bei anderen Rennen auf jeden Fall deutlicher war, dass sie da schon ganz früh dem Rennen den Stempel aufgesetzt hat.
Ja, aber ansonsten hat das natürlich fantastische Bilder produziert, finde ich auch, mit dem, dass du dann selber entscheiden musst, wo gehe ich überhaupt aus dem Wasser am Strand, ne, renne ich noch, also auch da konnte man ja Unterschiede sehen bei den Männern, ja. Die einen, die schon raus waren und schon gelaufen sind, die anderen waren an einer ganz anderen Stelle. Das erinnerte mich so damals so ein bisschen an hier die Red Bull Three Islands, die es mal gab. Da war es auch so bei der ersten Ausgabe, dann auf Föhr kamen dann die Schwimmer und die wurden zwar geleitet von so Booten, aber es gab ja keine Bojen unterwegs, sondern es gab halt so einen Korridor, in dem die Schwimmer, und die sind wirklich überall rausgekommen. Ja. Jonas Schomburg damals dabei, interessanterweise, damals noch, glaube ich, noch für die Türkei gestartet. Mittlerweile deutscher Olympiastart, ja, auch das gibt's. Der ist komplett am anderen Ende rausgekommen, als der erste Schwimmer, der es wirklich direkt geschafft hat, da und dann zwischen den Strandkörben durchgelaufen und so weiter. Aber ja gut, man musste halt dann irgendwie sich wieder einordnen. Ganz so war es hier jetzt nicht. Die haben dann alle ihren Kanal gefunden, wo sie dann hin mussten. Aber es war cool, es war mal wieder was anderes.
Ja, absolut, fand ich auch. Und es gab auch sogar Stimmen, es hat mich überrascht, dass die Profis, dass nicht einige Profis auch noch früher aus dem Wasser gekommen sind und über die Steine gelaufen sind, so ungefähr. Fand ich auch, hatte auf jeden Fall was, auch die lange Wechselzone, auch wenn es da jetzt keine großartigen Kämpfe gab, so wie es aussieht, sondern jeder da irgendwie so ein bisschen mit sich selber beschäftigt war, hatte es auf jeden Fall was, so diese lange Wechselzone, diesen langen Stretch zu haben und da einfach zu sehen, wie jeder damit umgeht.
Ja. Interessanterweise, du hast es gesagt, hatte jetzt offensichtlich keinen großen Einfluss auf das Rennen, aber alle, die ich so danach gehört haben, haben trotzdem von einem sehr harten Schwimmen gesprochen. Die haben gesagt so, oh, die mit der Strömung und auch mit den Wellen und so, das war dann doch ziemlich aufgewühlt, kann man das so sagen. Das habe ich mich gefragt, wie geht das zusammen, dass es quasi gleichzeitig extrem schwer, aber gleichzeitig so schnell ist. Das hat mich dann doch irgendwie irritiert. Also bei mir ist es immer, wenn es schwer wird, dann wird es noch langsamer als ohnehin schon.
Ja, also wenn man sich einmal so die Zeiten anguckt, ich meine, die Männer sind im Verhältnis zu Miami fast 10 Minuten schneller gewesen. Also in Miami sind sie 23:30 geschwommen, Rico Bogen zum Beispiel, und in San Francisco waren es jetzt 14:08. Also das sind ja wirklich fast 10 Minuten. Ich würde behaupten, dass es schon den Unterschied macht, wenn man so extrem in der Strömung schwimmt, ist es so, dass man große Probleme hat, den Druck richtig zu finden. Dadurch, dass der Arm ja schon eher so ziemlich ins Leere greift und damit muss ja irgendwie diese Geschwindigkeit, das ist verkehrt rum, andersrum, aber man drückt halt wirklich so hart gegen die Strömung. Und da kann ich mir vorstellen, ich kenne es nur vom Rudern, dass es halt dann auch schon schwierig ist, da immer wieder diesen Druck aufrechtzuerhalten und da mitzugehen. Und
also es ist quasi anstrengend oder beziehungsweise irritierend, aber gleichzeitig schnell.
Ja, genau, weil man so den Eindruck hat, dass irgendwie so dieses Druckgefühl, das man sonst so kennt, nicht ganz so das ist und sich das auf jeden Fall anders anfühlt. Und Rico Bogen halt auch wieder der Schnellste als Erster aus dem Wasser mit 14:08 hat diesmal auch den Grundstein dafür gelegt, dass das Rennen vielleicht für ihn dann komplett so weiterlief.
Mit fantastischer Badekappenkonstruktion danach beim Rauslaufen sah er aus wie so ein Plastikhuhn. Wirklich, wirklich schön. Habe ich auch schon die ersten Memes gesehen danach. Irgendwie so. Bei der Geburt getrennt. Plastikhuhn und Rico Bogen. Sehr, sehr schöne, schöne Bilder. Das hat er öfter, dass seine Kappe ihm so ein bisschen flöten geht. Aber nun gut.
Ich habe auch ein paar Bilder von mir, wo ich ähnlich aussehe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Ja, das ist, wenn man so schnell schwimmt, dann wird das runtergerollt quasi.
Also bei ihm kann ich es mir vorstellen, bei mir nicht so, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Ja, wir sind auf der Radstrecke. Was hat uns die Radstrecke gegeben? Auch da wurde ja vorher diskutiert. Wir haben jetzt zum ersten Mal, ja, Höhenmeter gab es vorher auch schon mit Singapur, aber hier jetzt anders mit einem Anstieg, richtig mit einem längeren, wo man dann die Profis auch mal wirklich im Basebar sieht und für längere Zeit. Das sind ja auch fast schon ungewohnte Bilder.
Definitiv waren ungewohnte Bilder. Vielleicht waren es auch ungewohnte Bilder jetzt aus San Francisco, weil der Race Manager nicht mit im Einsatz war. Die Abstandskontrolle, der Abstandswarner kam nicht rechtzeitig in San Francisco an. Da gab es wohl logistische Probleme mit dem Zulieferer, was eben nicht an der PTO oder Ironman lag. Und somit hat man, fand ich, schon relativ früh am Anfang gesehen, dass die Profis schon ja in dem Rahmen arbeiten, in dem vorher auch gearbeitet wurde, wo eben kein Race Ranger da war. Also solange der Schiedsrichter da keine Ermahnung ausspricht, bin ich auf jeden Fall im richtigen Maße unterwegs. Und man hat es vielleicht so ein bisschen an Frederik Funk gesehen, der ja auch als starker Radfahrer gilt, der da vielleicht so ein bisschen diese 1-2% am Anfang nicht hatte, um da wirklich in die Gruppe zu kommen. Und da hat man einfach gesehen, dass da schon nochmal eine andere Dynamik herrscht. Aber es hat auf jeden Fall gezeigt, dass der Radkurs kein schneller war mit den Höhenmetern. Also das muss man definitiv dazu sagen. Die Profis sind jetzt knapp über 2 Stunden geblieben. Bei 80 Kilometern bedeutet es, dass sie ja manche noch nicht mal einen 40er Schnitt hatten. Und das spricht schon dafür, dass da ordentlich hart war. Und es war halt auch kein wirklich rhythmisches Fahren. Also sie hatten irgendwie so einen Stretch, der ungefähr knappe 5 Kilometer lang war, wo es nicht hochging. Und dann aber auch mit einer Kurve innen drin, also mit der 180-Grad-Wende. Ja. Also das war nichts, was sich irgendwie leicht wegtreten lassen hat. Und man hat auch schon gesehen, bei den Anstiegen, die wurden dann schon knackig hochgefahren. Also man kann es ja bei Strava, haben diesmal wirklich relativ viele der Profis ihre Wattwerte gezeigt. Und da wurden die Berge aber, oder ich weiß nicht, nennt man es Berge?
Hills, ich würde sagen, ich glaube, man wird von Hills reden da, ja.
Okay, und da kann man schon sagen, dass die kleinen Hills mit gut 400 Watt da hochgetreten worden sind oder sogar noch mehr. Und dass dann halt so eine zeitliche Dauer von knapp 3,5-4 Minuten immer wieder mit so einem harten Antritt, das ist nicht ohne.
Ja, ja.
Also es ist eine ganz andere Fahrweise, vielleicht schon fast so kriteriummäßig, aber das ist schon was ganz anderes. Man sieht es halt auch extrem deutlich daran, dass die meisten einen großen Unterschied zwischen ihrer Durchschnittswattleistung und dem Normalized Power haben. Also da sieht man einfach, dass es überhaupt kein rhythmisches Fahren war. Und ja, bei den Männern hätte ich jetzt gesagt, dass das Fahrradfahren schon irgendwie nochmal einen anderen Einfluss aufs gesamte Rennen hatte als bei den Frauen. Also bei den Frauen war da ein ziemlicher Stretch drin, die sind raus aus der Wechselzone. Dann hat es vielleicht so grob eine Runde gedauert. Und dann waren aber bei den Frauen schon so die Fronten geklärt. Jeder ist da irgendwie so ein bisschen für sich gefahren. Und es war wirklich relativ viel Platz so zwischen manchen. Was bei den Männern halt überhaupt nicht war. Also wenn man sich das anguckt, zwischen der schnellsten Radzeit von Sam Long mit einer Stunde 58:48 und dann zum Beispiel irgendwie Mika Not mit 1:59:33, das ist gerade mal eine Minute Unterschied, es sind 6 Athleten dazwischen und selbst noch so zu den Top Ten, zu Frederik Funk zum Beispiel, der so ein bisschen diesen Sprung verpasst hat, sind es nur knapp 2 Minuten. Also das ist wirklich richtig wenig, was sich da irgendwie dann doch unterschieden hat. Also ich fand, die Männer sind da sehr homogen über die Strecke gegangen.
Ja, interessanterweise, ne? Wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, inwiefern das dann eine Rolle gespielt hat, aber weil da ja auch auf einmal auch Protagonisten so vorne mit dabei waren, sofort quasi, die, also Sam Long hast du schon angesprochen, der ja normalerweise noch nicht ist und der ja eine ganz andere Fahrweise an den Tag legt normalerweise, ne? Als letzter aus dem Wasser und dann Attacke nach vorne und an allen vorbei. Auf einmal war er dann mittendrin und musste dann Entscheidungen treffen, ne? Was mache ich? Wen nehme ich jetzt jemanden mit? Nehme ich ihn nicht mit? Magnus Ditlev hat ihn dann überholt. Irgendwie so am Ende ist Sam Long dann tatsächlich dann doch wieder in die Führung gegangen und hatte wieder die schnellste Zeit, kam dann noch als erstes in die Wechselzone. Das war schon ein anderes Fahren. Also und interessanterweise auch immer, wir haben sich auch immer, jeder hat irgendwie so seine Rolle gespielt, habe ich so den Eindruck gehabt.
Ja,
ne?
Stimmt.
Auf einmal hast du dann auf einmal Clément Mignon gesehen, wo es dann im Kommentar hieß, und mit dem haben wir nicht gerechnet, aber wenn man dann mal an die WM in Nizza denkt, ne, zum Beispiel, wo man weiß, so, ja, natürlich kann der das.
Ja.
Ne?
Vielleicht Clément Mignon, glaube ich, wäre so einer gewesen, dem wäre das sogar noch mehr entgegengekommen, wenn die Anstiege länger gewesen wären.
Ja.
Also da hatte ich auf jeden Fall so den Eindruck, dass er in Nizza da ja schon am Anfang direkt seine Karten gespielt hat.
Das wollte er, genau.
Genau, das wollte er. Nichtsdestotrotz ist es halt wirklich sehr auffällig, dass so in den Top 10, Top 11 wirklich wenig Unterschiede war, was so die Gesamtdynamik anging. Halt Platz 10 und Platz 11 mit Peter Hemmerich und Frederik Funk waren so zwei, die vielleicht so wirklich eben diesen kleinen Prozent nicht hatten, um da in dieses größere Pulk mit reinzukommen. Konnten vielleicht demnach auch so ein bisschen konstanter fahren als die vorne, weil wie du sagst, da hatte jeder so ein bisschen seine Rolle. Wer da auf jeden Fall, fand ich, auch so ein ziemliches Wörtchen mitgespielt hat und da auch seine Rolle schnell so mit angenommen hat, war eben Maarten van Riel, der Belgier von der Kurzdistanz, hat ja dann schon auf der Radstrecke, genauso wie Kai Smith, der ja auch von der Kurzdistanz kommt, haben da beide schon direkt richtig stark mitgespielt und so die Dynamik mit vorgegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es gesagt, unterschiedliche. Aber vielleicht können wir ja, lass uns einfach zeitlich bleiben. Wir reden erst über die Männer und dann kommen wir nochmal zu den Frauen, dann springen wir nicht so hin und her. Nochmal zurückgespult, was ist hängen geblieben für uns? Also klar, Ergebnis ist bekannt und Rennberichte und unsere Fazits und so weiter gibt's wie immer auf trimark.de, kann man alles nachlesen, aber wir können uns ja mal drunter halten, was ist bei uns hängen geblieben, und jetzt sind die Namen derjenigen, die letztendlich das Rennen entschieden haben, sind schon gefallen, Maarten van Riel vor Kyle Smith und Rico Bogen. Wer es noch nicht gesehen hat, warum auch immer, der sollte sich auf jeden Fall diesen Clip des Zielsprints unbedingt nochmal angucken, denn dass drei Leute nach 100 Kilometern sich das auf den letzten Metern so einschenken müssen, das sehen wir wahrlich nicht oft.
Gab es bis jetzt noch nie. Weil
nein, auf der 100 Kilometer nicht Distanz, genau.
Auf der Mitteldistanz hatten wir es schon mal gesehen, da gab es ja schon einige historische Sprintfinals. Ja, was bleibt hängen? Es bleibt auf jeden Fall hängen, und das wäre sehr interessant gewesen mit dem Race Ranger, wobei da muss ich sagen, wäre es interessant gewesen, wie eben die Schiedsrichter da mitgespielt hätten, weil der Kurs, finde ich, war jetzt auch nicht so, dass man dann sagt, okay, wenn da die rote Lampe aufleuchtet, muss direkt eine Strafe ausgesprochen werden oder muss er den Überholvorgang, weil es einfach wirklich viel, viel zu unrhythmisch war. Es bleibt auf jeden Fall hängen, dass die starken Radfahrer auch auf der Distanz oder beim harten Kurs auch einfach ihre Karten spielen können.
Ja.
Und eben auch die starken Radfahrer, die eben schwerer sind. Also mit Sam Long, der knapp um die 80 wiegt, Rudy van Berg, der ja auch groß ist und knapp über 75 oder so zwischen 75 und 80 wiegt, sind es ja jetzt zwei, die gegenüber den anderen Athleten da schon ein bisschen mehr Masse mitbringen.
Ja, Magnus Ditlev ja auch.
Magnus Ditlev auch, genau. Das sind einfach die Athleten, die dann doch so ein gutes Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis haben und eben wahrscheinlich in diesen kürzeren Belastungen so von 3,5 bis 4 Minuten richtig hart und stark mitgehen können.
Ist das nicht interessant, dass es früher zu Jan Frodenos Zeiten hieß es immer, ich bin groß und deswegen auch schwer und deswegen habe ich kein gutes Verhältnis und deswegen ist das nichts für mich. Das setzen die ja so ein bisschen außer Kraft, oder? So ein Sam Long oder Magnus Ditlev, die sagen irgendwie so, ja, groß und schwer sind wir auch, aber wir treten halt vielleicht mehr Watt.
So ist es. Also wenn man so ein bisschen deren Werte mitbekommt, dann ist es definitiv so. Also ich meine, mit Schwellenwerten über 400 Watt ist man einfach so, dass man da auch mal irgendwie mit 500 Watt oder so hochtreten kann. Magnus Ditlev und Sam Long haben jetzt leider keine Wattwerte bei Strava hinterlegt, aber ist ja so ein bisschen bekannt, dass sie in dem Rahmen auf jeden Fall sind. Und dann, wenn man halt knappe 80 Watt mal mehr den Berg hochtritt, gleicht man da auch etwas mehr Masse ganz schnell aus. Und die Anstiege waren jetzt auch nicht so lang und so steil, dass es ein extremer Nachteil war. Mhm. Natürlich waren sie schon ein bisschen, ja, garstig, würde ich sagen, so wie es aussah. Aber zum Beispiel so wie bei Jason West, der ja als einziger auf ein Rennrad gesetzt hat, mit dem Triathlon-Lenker, glaube ich, hat er sich so ein bisschen verzockt und deshalb ist es auch so, dass die schwereren Athleten da einfach demnach einen Vorteil hatten.
Ja. Ja, und dann waren wir schon da, gab es eben diesen wahnsinnigen Zielsprint. Lass uns doch mal auf die Kandidaten eingehen, die beteiligt waren. Fangen wir bei der 3 an, bei Rico Bogen.
Also Rico Bogen, muss ich sagen, mega beeindruckend. Man kann natürlich jetzt irgendwie sagen, oh ja, er ist Dritter geworden und da wäre so viel mehr drin gewesen. Einmal darf man nicht außer Acht lassen, er ist echt noch nicht lange Profi. Ja. Hatte vielleicht jetzt so in dieser Saison so ein bisschen diesen Druck, sein 73-WM-Ergebnis von Lahti zu ja, beweisen.
Ja, oder ich meine, er hat ja nicht ganz oben angefangen, ne? Wie sollst du das machen? Also das ist schon wirklich echt eine Herausforderung.
So ist es. Und ich meine, er ist in Miami, ist er 12. geworden. Da ist er auch lange oder vorne mit an der Spitze gewesen, hat es mit der Hitze hinten raus nicht geschafft und ist dann 12. geworden. War dann bei der Challenge Samorin, da ist er 6. geworden und hatte jetzt natürlich so ein bisschen den Druck, so von wegen, ja, er ist der Europameister, aber irgendwie wirklich, meine ich ja, Weltmeister und so wirklich bestätigt gefühlt kam es immer rüber, hat er seine Leistung von da noch nicht. Und von daher muss ich sagen, fand ich es wirklich mega beeindruckend, wie er schon das Rennen auf der Radstrecke mitgespielt hat und da sich wirklich nicht abschütteln lassen hat und in diesem ganzen Pulk da weiter mitgefahren ist. Und dann, das fand ich eigentlich so dieses Herausstellende für das gesamte Rennen, war, als die aus der Wechselzone sind, war es ja so, dass Kyle Smith ja wirklich gefühlt die Rakete gezündet hat, aus der Wechselzone rausgerannt. Ja. Also die sind ja irgendwie so zu dritt knapp aus der Wechselzone raus und dann hatte Kai Smith da seine 7-Meilen-Stiefel an und hat sie gleich richtig stehen lassen. Martin van Riel setzt dann kurze Zeit später hinterher und schließt die Lücke und Rico Bogen läuft im Middle of Nowhere irgendwie, keine Ahnung, wie viele Sekunden Abstand es waren, aber es war schon ein gewisser Abstand nach vorne, so dass die Lücke jetzt nicht so schnell eigentlich zu schließen gewesen wäre und nach hinten hat er auch ganz gut Platz. Und da war es aber so, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist jetzt 18 Kilometer, das wird schon richtig, richtig hart für ihn. Und als er dann diese Lücke wirklich alleine wieder zuläuft auf zwei, die vorne sind und ja
nicht irgendwer
sind, zwei Kurzdistanzler und Rico Bogen da die Lücke schließt, muss ich sagen, war das schon richtig, richtig stark und ein guter Move in dem Rennen und hat ihm wahrscheinlich dann auch am Ende geholfen, Dritter zu werden.
Ja, finde ich auch, kann man streichen. Bei jedem seiner Rennen sieht man diese mutige Renngestaltung. Man sieht seine Schwimmfähigkeit, auch hier beste Schwimmzeit, dann einfach das dann auch zu nutzen und nicht zu sagen, ja, jetzt bin ich halt da vorne und dann kommen sie alle und überholen mich, sondern einfach sagen so, nee, ich bleib dabei und ich versuche das Ding zu gewinnen. Er macht ja Rennen, um sie zu gewinnen und das in dem Alter finde ich extrem beeindruckend, weil er sich ja wirklich in so einem Weltklasse fällt und das ist, muss man ja einfach mal sagen, das ist bei der PTO immer so, da dann einfach ohne Angst sein Rennen so zu gestalten, finde ich extrem gut.
Ja, eben, richtig erfrischend. Es ist nicht so, dass er sich dann irgendwie versteckt und sagt, ja, meine Leistung reicht vielleicht nur für einen dritten Platz sozusagen und ich laufe jetzt an der Stelle.
Ja, ist ja auch alles Punkte, wäre ja auch alles cool, ne?
Eben. Ja. Also er könnte ja sagen, okay, ich laufe hier safe auf dem dritten, nach hinten habe ich genügend Platz und ich bin mir sicher, dass ich das Tempo durchlaufen kann. Und dann muss ich sagen, hat er ja wirklich versucht, die Entscheidung herbeizuführen. Ja. Also er läuft mit diesen beiden Kurzdistanzlern, vielleicht mit diesem Gedanken, okay, die beiden sind auf jeden Fall endschneller. Und er hat es ja auf jeden Fall versucht, die da zu zermürben. Zwischenzeitlich sah es ja auch, oder kurz vor Ende sah es aus, fand ich, als ob Maarten van Riel da wirklich mal kurz so diesen Anschluss verpasst, hat es aber noch hingekriegt. Und dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht war es so die einzige Möglichkeit, da zu versuchen, okay, jetzt den Sprint frühzeitig anzuziehen und zu gucken, ob es durchgeht oder nicht. Dass Maarten van Riel extrem endschnell ist, glaube ich, weiß man von der Kurzdistanz. Und da bringt er ja genügend Spritzigkeit mit, ist er ja immer noch da unterwegs. Und Kai Smith, ja, hat, fand ich, auch ein gutes Rennen, also kann man ja ein gutes Rennen auf jeden Fall gemacht, aber der hat es halt auch einfach geschafft, auf der Laufstrecke am Ende dann wirklich noch richtig loszusprinten und da Maarten van Riel richtig Paroli zu bieten.
Ja, interessanterweise war es dann auch für alle drei, so haben sie sich alle nachher ja in den Interviews geäußert, dass sie gesagt haben, ihnen war allen klar, als sie sich irgendwann abgesetzt hatten und dieses Trio dann gebildet hatten, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir uns nicht ganz dämlich anstellen, dann machen wir das auf jeden Fall unter uns aus und dass es ab da an das taktische Rennen wurde. Ne? Also dass ihnen war auch klar, auf was das hinausläuft am Ende. Irgendwann wird einer den Move machen. Das war nicht so brutal schnell, dass man Angst hatte, man muss schon vorher rausfallen. So haben sie sich alle geäußert. Alle haben gesagt, das gehen wir mit, aber uns ist auch allen klar, das tut gleich nochmal richtig weh.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich fand, es sah eher so aus, als ob alle das Gaspedal eigentlich volle Lotte runtergedrückt hatten und man dann immer versucht hat, irgendwie nochmal so durchs Bodenblech zu treten, um so ein ganz kleines bisschen schneller zu sein. War auf jeden Fall geil und ich muss sagen, Maarten van Riel hat einfach... Der hat richtig geil gepokert, muss man sagen, so wie er gelaufen ist. Der hat die Lücke zu Kyle Smith ganz am Anfang zugemacht und hat sich dann, ja, nicht versteckt, aber ist hinter Rico Bogen, Kyle Smith, die ganze Zeit hinterhergelaufen, hat einfach nur reagiert, hat keine Spurts gesetzt oder sonst wie und hat sich wahrscheinlich komplett darauf verlassen, dass wenn es ab aufs Gras geht, er einfach
ganz so war's nicht. Also wenn man das mal reinhört in dem, was sie so gesagt haben, so ganz so war es nicht. Also letztendlich hat er gesagt, dass ihm nichts anderes übrig geblieben ist. Also dass er wusste irgendwie so, ich muss aufschließen zu Kyle Smith, also da muss jetzt quasi müssen Körner rein und dann habe ich aber auch nicht die Power, um hier irgendwie noch einen Akzent danach zu setzen und die zu demoralisieren, sondern da müssen wir dann irgendwie zusammenbleiben und dann gucken, dass es am Ende irgendwie funktioniert. Und interessanterweise, alle drei haben sich so geäußert, dass sie gesagt haben, sie waren überrascht davon, dass sie auf einmal über Gras laufen mussten. Das ist natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Du kommst um die Ecke und sagst, gleich kommt der Sprint und dann musst du über so eine Wiese rennen irgendwie so. Und ich meine, man hat ja gesehen, was die für Schuhe anhaben. Ja. Ne? Da ist nicht ein einziger ist davon dafür gemacht, dass du damit auf so einem Untergrund läufst. Und wenn du es dann auch noch nicht weißt, also das war, dass dann keiner auf die Schnauze geflogen ist, war höchsten Respekt davor.
Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, was da ist die Weltelite am Start, was da passieren könnte, wenn da vielleicht irgendwie ein kleines Loch ist.
Ja, oder aber ich glaube, damit rechnest du auch dann, ich meine, damit haben die ja nicht gerechnet als Veranstalter, dass da dann noch so ein bisschen auch in Schutz nehmen. Ich meine, der Teppich kam dann ja noch, aber das Stück davor ist halt dann auch schon so lang gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das gehört halt da dazu, ne? Das ist halt so beim Rennen.
Wobei der Teppich war ja auch nur drüber gelegt. Also es gibt ja auch ein ganz gutes Video von einem Triathlon-Wettkampf, wo auch ein Teppich ein Zielteppich ist und alle stolpern, weil sie die Stufe nicht sehen.
Ja,
also
das ist auch schwierig.
Gefährlich, gefährlich. Ja, aber womit sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, war, dass auf einmal, so scheint es für uns auf jeden Fall, anscheinend keine Zielkamera da ist.
Sonst hätte man das Bild ja vermutlich gesehen in der Einblendung, ne? Also das war auf jeden Fall ein denkbar knappes Ding und man kann froh sein, dass es so ausgegangen ist und nicht wie seinerzeit schon bei Olympischen Spielen irgendwie, wo es noch lange gedauert hat, bis feststand, wer gewonnen hat. Das, ich meine, es geht ein bisschen um Geld, es geht um Punkte, es geht um Prestige. Da will ja keiner zurückstellen, aber es war, ich glaube, man kann so sagen, ja, das war dann schon, es war sehr, sehr knapp, aber es war knapp. Es war ausreichend genug, um zu sehen, dass Maarten van Riel gewonnen hat.
Auf jeden Fall aus dem Kamerawinkel, den wir gesehen haben. Letztendlich ist da schon die Frage, ob es wirklich eine Zielkamera gibt. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ob quasi die Zielkamera zählt, wie bei der Leichtathletik, dass die Brustlinie die Linie ist, die dafür entscheidet, wer jetzt als erstes über oder wer auf Platz 1 oder 2 oder sonst wie ist. So war es ja damals bei Nicolas Spierig und Lisa Nordin.
Genau.
Da wurde ja die Brustlinie genommen, auch wenn man es immer noch nicht so richtig sehen kann, wo sie da war.
Ich finde es nach wie vor immer noch so unfassbar traurig, dass die eine sich Olympiasiegerin nennen darf und die andere nicht, obwohl sie es eigentlich beide waren.
Absolut. Ja. Das ist nicht ganz im Sinne des Sports. Oder ob es eben so ist, dass der Timing-Chip derjenige ist, der die Zeit hergibt. Und dann wäre es ja so, dass gar nicht nach vorne gedrückt werden müsste, um die, um das Banner als erstes runterzureißen, sondern man müsste eher so ein bisschen
Karate-Kick
mit dem Fuß reingrätschen, wie wir es von Anni Friesinger von den Olympischen Spielen kennen, die auf dem Eis rumrudert, um da ihren Schlittschuh rüberzukriegen. Also das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache.
Die da bleiben wir nochmal dran. Das konnten wir bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wie da überhaupt gezählt wird.
Genau.
Wir hoffen, dass es dafür eine Regelung gibt.
Ich weiß noch, bei dem Zielsprint von Rudi von Berg und Lionel Sanders gab es auch keine Zielkamera. Da sind sie auch irgendwie beide reingestolpert und dann war ja Lionel Sanders der glückliche Sieger.
Ja.
auf jeden Fall extrem spannend bis zum Schluss. Ich glaube, es war generell ein Rennen, was auf der Laufstrecke noch nie so spannend war bei der T100-Tour, also was alle drei Podienplätze anging. Und wie du sagst, also wenn da halt jetzt eventuell so ein bisschen schlecht entschieden worden wäre, weil es dann doch nochmal enger ist oder so, ich meine, es geht wirklich um 7 Punkte zwischen Platz 1 und 2, was die Gesamtwertung angeht. Also das ist einfach wirklich enorm. Und wenn du halt aufs Preisgeld eingehst, dann wäre der Unterschied, oder der Unterschied nicht wäre, sondern ist von Platz 1 auf 2 von 25.000 US-Dollar auf 16.000 US-Dollar. Also da ist schon ein kleiner Cut drin. Rico Bogen, der Dritter wurde am Ende, bekommt immerhin noch 12.000 US-Dollar. Also da ist schon so, dass da ein ganz, ganz guter Unterschied dann pro Platzierung ist, wo man natürlich auch versuchen muss, dann wirklich bis nach oben ranzukommen.
Ja. Reden wir über die Nummer 2, über Kyle Smith. Extrem spannender Athlet. Verfolge ich persönlich seit den Corona-Zeiten, seit er quasi in seinen ersten 70-3 gewonnen hat in Taupo und dann beim Tauranga Half auftauchte. Deshalb verfolgen wir deshalb, weil wir damals verzweifelt nach irgendwelchen Rennen gesucht haben, weltweit, die stattfanden. Und in Neuseeland war das eben möglich und haben wir darüber geguckt und man hat es dann nur gesehen, okay, wer hat gewonnen, noch nie gehört, hat Braden Curry geschlagen, interessant, wie kommt das, neuer Streckenrekord. Da haben wir mal versucht, so ein bisschen Informationen, was gibt's so. Und dann hat man so Sachen gelesen wie irgendwie, oh geil, im Van geschlafen und trotzdem noch hier Han und so weiter. Und dann haben wir gefragt, was ist das für ein Typ? Und ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, haben wir, und da müssen wir uns ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, ein bisschen Reporterglück gehabt. Wir haben nämlich überlegt, wir müssen unbedingt mal was über Kyle Smith machen. Haben da weit schon auch gerade nach Utah, nachdem er da wirklich ja schon Akzente gesetzt hat im Rennen und so weiter, gesagt, wir müssen mal was machen. Da muss man eigentlich sagen, ging seine Kurve so ein bisschen nach unten und uns hat so ein bisschen der Anhaltspunkt gefehlt zu sagen, irgendwie so, wann greifen wir das wieder auf? Und jetzt ergab sich vor Chamorin die Chance, dass wir gesagt haben, so, hey, der ist ein Chamorin, der hat doch jetzt gut angefangen die Saison. Lass uns mal was über Kyle Smith machen. Lass uns doch mal mit ihm sprechen. Und das hat mein Kollege oder unser Kollege Jan-Luca Grünberg gemacht, hat sich getroffen mit ihm in Chamorin. Und siehe da, er hat das Rennen gewonnen, er ist da, er ist in der Weltspitze. Und das Porträt über Kyle Smith gibt's in der nächsten Ausgabe der Triathlon, die wir heute zum Druck gebracht haben. Also, da steht's genau drin, wo er herkommt und wo er hin will. Und was er auch für einen Leidensweg hatte. Jetzt will ich da nicht so viel erzählen, das kann man dann alles in der Zeitschrift nachlesen. Er spricht immer selbst von Gesundheitsproblemen, die hat er wahrlich gehabt. Die hatte ihn eben seit Utah im Prinzip, hatte die mit sich rumgetragen und hat ihm da wirklich, ja, einen ganz schönen Batzen seiner Karriere geklaut. Aber das ist vorbei. Er ist wieder da. Er wird von Dan Lorang trainiert. Ja, das reicht eigentlich schon.
Punkt.
Mehr muss man nicht sagen.
Er wird ein Guter.
Er ist ein Guter.
Letztendlich, wenn du dir das anguckst, im vergangenen Jahr genau so 2 Did Not Finishes mit Andorra und Knokke Heist mit 2 Mitteldistanzen, aber eben auch mit dem 70-3 in Irland und in Taupo zwei Siege gehabt. Und dann sieht man schon, dass er da dieses Jahr irgendwie ganz anders reinkam. Natürlich, man muss immer sagen, die Challenge Wanaka oder auch Tauranga Half oder so sind jetzt nicht die Rennen, die extrem besetzt sind. Aber so, was so die südliche Hemisphäre angeht, ist es auf jeden Fall so, dass da schon immer so die Locals in Anführungsstrichen am Start sind. Startet eben im Februar schon mit einem Sieg rein und hat dann auch einfach gezeigt, fand ich mit seinem ersten Auftritt beim Singapore Tier 100, dass einfach, ja, dass er da wieder zurück ist, mit ihm zu rechnen ist. Er wird Fünfter in einem extrem guten Feld.
Bei Bedingungen, die ihm eigentlich nicht liegen.
Genau, bei Bedingungen, die ihm eigentlich nicht liegen. Und bei der Challenge Samorin, was er so als den größten Sieg bis jetzt, bis zu dem Zeitpunkt verkündet hat, läuft er einfach mal allen davon und zeigt eine Leistung, die wirklich Weltklasse ist. Und auch mit eben knapp 91 PTO-Punkten hat er da ja auch ein extremes Feld geschlagen und zeigt es einfach dann knapp Monat später oder drei Wochen später, dass in San Francisco halt auch auf der ganz, ganz großen Bühne, wenn alle Stars am Start sind, so ungefähr mit ihm zu rechnen ist.
Ja.
Auf jeden Fall extrem spannend und eben mit dem fünften und zweiten Platz mega interessant, was da jetzt dann bei der World Tour am Ende rauskommt, weil mit 20 und 28 Punkten hat er sich da einfach schon mal ganz gut platziert und ist aktuell auf dem vierten Platz.
Ja, und interessant eben, was da vielleicht alles schon möglich gewesen wäre 2022. Und ich finde es so befriedigend quasi so als Beobachter jetzt zu sehen irgendwie, okay, es gab Gesundheitsprobleme, man kann das alles darauf zurückverführen. Weil ich weiß noch genau, im Umfeld von St. George war Kyle Smith ja der Trainingspartner von Jan Frodeno. Die haben sich halt getroffen und Jan hat ihn so ein bisschen quasi unter die Fittiche genommen und hat gesagt so, hier, ey, der Typ, der schwimmt mindestens so schnell wie ich, der fährt mindestens so schnell Rad wie ich und hier, das ist quasi, das ist eine Granate, der muss was können. Das ist jetzt kein Zufall, dass er Canyon fährt, dass er einen Ryzen-Anzug anhat und so weiter. Und wenn du mit dem Umfeld gesprochen hast, also auch mit den Leuten, die mit ihm zu tun hatten und auch von den verschiedenen Ausrüstern und so weiter, die haben in St. George alle gesagt, vor dem Rennen schon, achte mal auf Kyle Smith. Also natürlich hat man das so im Hinterkopf gehabt und hat gesagt, so ja, möglicherweise, aber der hat ja quasi da, ja, musste da ein bisschen Lehrgeld noch zahlen, ist nachher letztendlich Elfter geworden bei der Weltmeisterschaft, aber hat ja unfassbar da schon gezeigt, dass er auch eben auf der Langdistanz mega konkurrenzfähig ist und da schon so früh ins Rennen auch einsteigen kann und seine Akzente setzen kann. Und das ist halt jetzt das Spannende, ne? Du hast ihn als Kurzdistanzer bezeichnet, ist richtig, da wollte er Akzente setzen, Mitteldistanz, T100 liegt ihm, Langdistanz werden wir dann sehen, was da alles noch möglich ist, aber da, also ein gesunder Kyle Smith macht viel Spaß, ist wieder eine neue Komponente.
Genau, und der Fokus liegt ja schon wahrscheinlich eher auf der Mittel- und Langdistanz, dass die Kurzdistanz ist so ein bisschen hinten angestellt,
ja.
Aber genau, mit den beiden Rennen und dem Saisoneinstieg und der Gesundheit etc. kann man da schon auf jeden Fall sagen, dass er da ja ein ganz heißes Eisen im Feuer ist und man nicht nur auf der Langdistanz oder so auf ihn aufmerkt oder ein Auge haben muss, sondern eben wirklich auf allen Distanzen, die so ja im Bereich 100 Kilometer oder mehr sind. Und wie du sagst, ist halt ein Athlet, der auch wie zum Beispiel Mika Not einfach durch seine Renngestaltung beim Schwimmen oder durch die Schwimmleistung einfach alle Karten hat und dann mit der Radleistung da eben auch das Rennen mitgehen kann und nicht einfach vorne wegschwimmt oder mitschwimmt und dann war es das, was sie gespielt haben.
Genau.
Da sieht man einfach, dass es funktioniert. Und mit Mika Not, der ja bei beiden Rennen jetzt mit einer Wildcard am Start war, platziert sich einfach auf dem sechsten Gesamtrang in der Gesamtwertung der T100 und ist damit aktuell bester Deutscher im Männerranking. Also auf jeden Fall auch mit dem Zug nach oben. 38 Punkte vor ihm ist der Franzose Mathias Magiré, der ja auch, fand ich, jetzt auch wieder ein extrem spannendes Rennen gezeigt hat. In Miami wurde er Dritter, jetzt wurde er Sechster. Ist auf jeden Fall so, dass da schon gerade im, sag ich mal, im Mittelfeld so, wenn man das Mittelfeld so Platz 4 bis 10 nennen kann oder so, da ist es schon noch sehr, sehr eng zusammen. Ganz oben steht Sam Long, auch mit einer der einzigen Athleten, der alle drei Rennen bestritten hat. 70 Punkte vor Juri Keulen, Kühlen mit 57 Punkten, der jetzt nicht am Start war.
Ja. Also reden wir noch über den Sieger, über Maarten van Riel. Wir haben im Vorfeld schon über ihn gesprochen. Er hat über sich gesprochen und hat gesagt, er will natürlich seine Siegesserie weiter fortführen. Er glaubt, dass die 100-Kilometer-Distanz genau das Richtige für ihn sind. Und genau das hat er auch abgeliefert.
Das ja, ist ein Athlet, der auf jeden Fall weiß, wie das ganze PTO-Marketing funktioniert. So schien es auf jeden Fall am Anfang. Hat gesagt, dass er das Ding gewinnen kann. So hatte man auf jeden Fall den Eindruck. Und hat auf jeden Fall gezeigt, ich meine, seine Gesamthistorie, was die Mitteldistanzen angeht, ist ja schon so, dass man so ein bisschen damit rechnen musste, dass wenn er gesund an der Startlinie steht, hat er ja auch ewig lange Verletzungsprobleme. Aber wenn er gesund an der Startlinie steht, musste man ja fast davon ausgehen, dass er auf jeden Fall irgendwie vorne mit dabei ist. Vorher schon 4 Mitteldistanzen gemacht. Wir sind da schon, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Podcast einmal drauf eingegangen.
Ja.
Natürlich waren es alles Mitteldistanzen, wo jetzt keine Riesenkonkurrenz da war, aber auch mit der Weltbestzeit auf der Distanz mit 3,31, die er in Bahrain in Dubai. 3,26, die er in Dubai aufgestellt hat. Mit 3,31 hat er es dann in Bahrain nochmal so ein bisschen gezeigt, dass er da in die Sphären kommen kann. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist da auf jeden Fall nichts, was ihn daran hindert, den 6. Sieg auf der Mitteldistanz oder auf der T100 einzufahren.
Ja, auf jeden Fall. Also bringt natürlich auch so eine Komponente. Du hast es gesagt, man konnte, es war zu erwarten, dass er diese Rolle spielen wird. Aber ich meine, dass du halt vorher dieses Etikett aufgeklebt, Chris Top-Favorit und so weiter, das ist ja mal die eine Sache, aber du musst natürlich dann auch immer abliefern, jetzt hier bei einem ganz anderen Rennen als zum Beispiel Dubai, wo er damals dann so gut performt hat, ganz anderes Profil und ja, ganz andere Schwierigkeiten und trotzdem vorne mit dabei und dann eben im Sprint die Power zu haben. Stark, mega spannend, wo das dann noch so hinführt, das liebe ich an dieser Serie jetzt schon auf jeden Fall nach diesen wenigen Rennen, dass du immer sagen kannst, ja, man gespannt so für auf die zweite Saisonhälfte, denn da wird es ja noch wild dann am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, wer holt sich jetzt wirklich den Sieg in der Wertung, wer darf sich dann Weltmeister nennen?
So ist es und man muss dazu sagen, das hat das Rennen in San Francisco finde ich auch gezeigt. So eine minimale Schwäche, wenn man das als Schwäche sehen kann, führt dazu, dass du eben dann auf einmal nicht mehr da platziert bist, wo du die Rennen vorher platziert warst. Also ich meine, Sam Long hat ein gutes Rennen gemacht, kann man nicht anders sagen, war beim Schwimmen schon direkt mit dabei, dadurch, dass es halt einfach schnell war.
Hätte man fast schon gedacht, irgendwie so, ja, das könnte es jetzt gewesen sein.
Fand ich auch, das hätte es gewesen sein können. Dann kam auf der Radstrecke eben nicht dieser Move, den man irgendwie erwartet hat. Er hat zwar diese kleine Lücke geschlossen, die da war, ist dann irgendwie im Feld mitgegangen und ich hätte gedacht, okay, jetzt spielt er irgendwie seine Karten und fährt richtig los. Als das nicht gemacht hat, war dann so ein bisschen mein Eindruck, okay, der setzt alles auf seinen Lauf diesmal und hält sich so ein bisschen zurück. Hat aber dann halt beim Laufen direkt am Anfang kassiert, so dass er da auf jeden Fall nicht mitgehen konnte. Und was dann halt auch wieder war, erneut im Rennen eine Strafe bekommen von 30 Sekunden, weil er seinen Radhelm nicht frühzeitig geschlossen hat und mit dem offenen Radhelm gelaufen ist. In Singapur ist es ihm auch schon unterlaufen. Da hat er ich glaube, Badekappe neben die Box gestellt. Also es sind halt auch so Kleinigkeiten, die dann am Ende vielleicht so diesen Sprung bis ganz nach oben aufhalten. Es war auf jeden Fall so, dass man gesehen hat, wenn halt dieser Lauf bei Sam Long nicht hundertprozentig passt, ist es so, dass es dann auch nicht bis ganz nach oben reicht. Und das ist dieser eine Prozent, der vielleicht noch fehlt. Bei Frederik Funk ist es wahrscheinlich auch noch so 1%, der fehlt. Oder das fehlt, damit es dann noch weiter nach oben geht. Und so hört man dann doch schon im Profifeld, die so ein bisschen weiter hinten platziert sind, so, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, aber man kann sich keinen Ausrutscher leisten.
Ja, genauso wie du sagst, das ist dann bei so einem kleinen Feld und so weiter, ist das natürlich dann schon, wenn du aus dem Top 10 raus bist, dann fühlt sich das schon nicht mehr so richtig an, aber auf der anderen Seite ist es natürlich mega schwer, in die Top 10 reinzukommen, ne? Das ist natürlich, das ist, man muss da vielleicht auch ein bisschen zufrieden sein, und ich glaube auch Sam Long hat es dann ja auch danach gesagt und so weiter, und für ihn hat es ja auch Konsequenzen. Er hat gesagt, dass das erdet dann doch so. Es war der Reminder für ihn: Junge, übertreib's nicht, überzock nicht, spiel nicht mit deinem Glück sozusagen, setz nicht, mach nicht den Fehler wieder, dass du eine Harakiri-Aktion machst, die letztendlich dann dazu führt, dass du auf keiner Hochzeit richtig präsent bist. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte vorm Rennen angekündigt, er fliegt nach Cannes und versucht die Kona-Quali zu sichern, um dann auch noch in Hawaii aufzutrumpfen, anders als er es zu Saisonbeginn gesagt hat. Nach dem Rennen in San Francisco, Stecker raus, kein Auftritt in Cannes, kein Auftritt auf der Langdistanz, kein Kona, sondern wieder zurück, back to business. Wir wollen hier er will die T100-Serie gewinnen, und da geht jetzt die volle Konzentration wieder hin.
Er ist aktuell die Nummer 1 im PTO-Ranking, auch im Gesamtstand der T100 ist er dadurch, dass er alle drei Rennen gemacht hat, aktuell derjenige, der ganz oben steht. Hat einfach alle Karten auf seiner Seite, kann sie gut spielen, aber ich glaube, er hat auch schon in den vorigen Saisons so ein bisschen gemerkt, wenn auf zu vielen Hochzeiten getanzt wird, dann bekommt es ihm nicht. Und auch wenn der Schritt von der Mitteldistanz zur Langdistanz, so wie er es auch gesagt hat, nicht der große ist, ist es einfach so, dass er da wahrscheinlich doch lieber diesen Schritt zurückgeht und diesen Fokus komplett schärft. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er hat in diesem Jahr schon 6 Rennen gemacht. Und wenn eben von diesen 6 Rennen waren ja eigentlich so gut wie 3 eigentlich oder 4, kann man ja fast mitnehmen mit dem Ironman Oceanside. 73 Oceanside, die ja wirklich alle auf so einem extrem hohen Niveau sind. Und ich glaube auch, um halt wirklich immer so einen Lauf hinten hinzukriegen etc., muss es einfach so sein, dass du auch vom Mentalen her so frisch bist. Und wenn da halt mal vielleicht so ein bisschen eine Spur falsch belegt ist, weil dann doch ein bisschen Langdistanz ist, dann geht es schnell, schnell nach hinten in der Leistungsdichte.
Ganz genau. Und vor allen Dingen dann, ja gut, Platz 8 ist ja, haben wir gesagt, ist alles andere als schlecht, aber ja, er ist halt der Spitzenreiter. Er wollte das Ding gewinnen, ist ihm nicht gelungen, trotz des guten Radfahrens. Klar, es sind dann diese Konzentrationssache, diese Zeitstrafe. Das war natürlich, nachher ist der Abstand größer, aber 30 Sekunden sind halt so viel, dass der Zug abgefahren ist.
So ist es.
Ja, was kann man noch sagen, was muss man noch sagen zu den Männern? Über Mika Not haben wir schon kurz gesprochen, anhaltend starke Form, da ist so ein 5. Platz wieder. Er zeigt absolut, dass er es verdient hat, da vorne rein zu kommen. Ja, richtig, richtig gut. Dann eben mit 2 so mutige Typen da vorne drin zu haben, Enrico Bogen und Mika Not, die Schwarz-Rot-Gold da vertreten. Das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, auf jeden Fall. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Naja, egal. Ich würde sagen, wir kommen zum Frauenrennen, oder?
Wir kommen zum Frauenrennen. Ich hätte die Überleitung gemacht, bei Maarten van Riel ist ja jetzt auch erstmal Schluss. Er schwenkt den Fokus auf Paris. Eine Athletin, die auch den Fokus auf Paris hat, aber bei den Frauen ja wirklich die Dominatorin eigentlich ist, und man fragt sich, wo soll das noch hingehen, so ein bisschen, ist Taylor Nipp.
Ja.
Für die US-Amerikaner bei den Olympischen Spielen nicht nur auf der Triathlon-Distanz unterwegs, sondern eben auch beim Einzelzeitfahren. Und man muss sagen, sie hat in diesem Rennen auch einfach wieder ihre ganze Klasse gezeigt. Und ich glaube, in dieser Form wird es wirklich extrem schwer für alle anderen Athletinnen, sie irgendwann auf dieser Distanz aktuell zu schlagen. Also gerade wenn man sich anguckt,
nicht nur auf dieser Distanz.
Ja, ich fand, also wenn man sie sich anguckt, allein diese Radposition, wenn man sich jetzt irgendwie die 73-WM in St. George anguckt, ich meine Hawaii, so, da hatte man ja das Gefühl, dass sie irgendwie so komplett fehl am Platz ist. Wenn man jetzt anguckt, wie sie allein auf dem Fahrrad sitzt, ich würde sagen, das ist so, so viel effektiver. Man merkt, dass sie so einen ganz anderen Rennmodus da hat. Und dann ist ja immer so dieses Gefühl da, dass sie vielleicht nicht so ganz die Läuferin ist, weil sie ja da bei ihren ersten US Open dann hinten raus dann doch ziemlich zu kämpfen hatte. Aber da würde ich sagen, war es eher so mit den Bedingungen, als dass sie da irgendwie andere Probleme hatte. Aber da kam ja dann Ashley Gentry so von hinten angeflogen und hatte sie dann 2022 dann noch auf den zweiten Platz gedrückt. Aber wenn man sich das eben anguckt, die hat einfach so ein extrem starkes Gesamtpaket. Ich glaube, es gibt selbst bei den Männern niemanden, der wirklich über Schwimmen, Radfahren, Laufen so eine Linie drin hat.
Und dann gucke ich mir ihr Zielinterview an. Was auch wirklich auch immer erfrischend ist, wie sie, das wird gegegelt, das wird gelacht, das wird so hin und her. Und dann sagt sie einen Satz, wo ich gedacht habe, das hat sie nicht wirklich gesagt, das kann nicht wahr sein. Sie sagt, ich habe jetzt gestern erst gelernt, dass man, wenn man Kurven fährt, dass man da gar nicht in der Kurve bremst, sondern davor. Und so wie ich jetzt die Pause gemacht habe, habe ich auch gesagt, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass die beste Radfahrerin im Triathlon nicht weiß, wie man eine Kurve richtig anfährt. Und nicht, weil ich mich jetzt darüber erheben will, sondern weil ich einfach sage so, wie viel Potenzial schlummert da denn noch, wenn solche Basics nicht mitgenommen werden?
Ich finde, also wenn sie jetzt auf der Mittel- und Langdistanz nur in Amerika unterwegs wäre, dann würde ich sagen, okay, whatever, ist so, weil ich meine, die Radkurse in Vereinigten Staaten sind ja jetzt wirklich nicht so groß technisch. Also es gibt wenig richtig technische, die Kurven sind ja immer irgendwie fast mega weit gezogen, nichts großartig Verwinkeltes, vielleicht mal eine 180-Grad-Kurve, wenn es wieder zurückgeht. Aber sie kommt ja von der olympischen Distanz.
Ja, und wie wird da Rad gefahren?
Also genau, das habe ich mich gefragt. Sie kommt von der olympischen Distanz, ist da in der Weltspitze unterwegs und dann sagt sie wirklich sowas wie, ja, ich wusste nicht, dass man in der Kurve bremst. Also da
ja, also ja. Umgekehrt. Also,
ja, ja, genau, ja. Genau. Also das ist, ja.
Interessant. Also erinnere ich mich an das Video, was wir von Christian Blumenfeld und den deutschen Startern aus Abu Dhabi gemacht haben, die auch diese Koppeleinheit zusammen gemacht haben und die Deutschen sich auch angeguckt haben und gesagt haben so, naja, Radfahren kann er ja nicht. Naja gut, aber das schluckt man dann, glaube ich, lieber runter, wenn man die Qualität eines Christian Blumenfeld sieht. Und genau das gleiche ist bei Taylor Knapp auch. Also nochmal, also ich war schockiert, dass sie immer noch dieses Potenzial hat, da noch so viel rauszuholen. In Training wahrscheinlich auch. Training, Radposition, Radtechnik, Radfahren, alles Mögliche. Aber die scheint sehr gelehrig zu sein. Also einfach, sie macht, was man ihr sagt. Und auch da, ich meine, wir haben eben drüber gesprochen, über Kyle Smith. Auch Taylor Knapp wird von Dan Lorang trainiert. Also ich bin sehr gespannt. Und du hast gesagt, vorhin auf der Distanz und 73-Distanz hat sie ja die Weltmeistertitel. Und auch auf der Langdistanz. Ich meine, über kurz oder lang, dass dieses Paket, du hast es eigentlich alles gesagt, ist so beeindruckend, dass mich das schon wieder fast so an alte Jan Frodeno-Zeiten erinnert, wo die Leute immer kommentiert haben, so langweilig, Jan Frodeno geht an Start und gewinnt, langweilig. Genau, ja, so könnte das bei ihr auch kommen.
Ja, so könnte es auf jeden Fall sein. Also wenn man sich anguckt, ich meine, Kate Matthews, erstmal Hut ab vor der ganzen Logistik, die da betrieben wurde, damit sie da überhaupt an der Radstrecke oder überhaupt an der Wettkampfstrecke sein kann, fährt die zweitschnellste Zeit beim Rad und ist knapp 5 Minuten langsamer. Und ich meine, Kent Matthews hat keine Wattwerte veröffentlicht, aber schreibt halt nur, dass sie 270 Watt Normalized Power hatte. Das heißt, wenn es 5 Minuten sind, die da schneller gefahren werden von Taylor Knapp, kann man sich so ein bisschen ausrechnen, was da wirklich an Wattwerten drauf ist bei ihr. Ich meine, nicht ohne Grund war es so, dass sie jetzt im Team Track mit dabei ist, nachdem das Power Profile von der 73 WM dort in den Radladen quasi geflogen ist. Es ist wirklich beeindruckend, kann man nur den Hut vorziehen und hat halt das Rennen, ist ja als Zweiter aus dem Wasser, läuft ein bisschen mit Abstand hinter ihm, Morgan Simmons hinterher, setzt sich aufs Fahrrad.
Die er ihr Glück gar nicht fassen konnte, wie sie vorne da mit dem Grinsen aus dem Wasser gelaufen ist, wo sie einfach gesagt hat, so, ich hab den Flow gehabt, ich bin einfach mitgeschwommen, es war so cool, es war so gut.
Und ähnlich wie dann halt auch schon in Oceanside, Taylor Knapp nimmt sich einfach die Zeit in der Wechselzone, zieht sich da die Socken an und ist gar nicht so in Hektik, sondern man hat schon wieder so das Gefühl, dass sie da so ein bisschen Trash-Talk mit Kameramann führt, bevor es dann überhaupt weitergeht. Und es kommt zum ersten Anstieg und ich meine, es sah so nach Leichtigkeit aus, wie die an Morgan Simmons vorbei ist. Und ab dem Zeitpunkt war es ja dann auch ein komplett einsames Rennen, fährt vorne.
Da zeigt sich diesen ja, wenn man denn so martialisch reden will, aber da zeigt man den, sieht man, dass sie diesen Killerinstinkt hat, ne? Dass diese, dieses so, lalalala, ich bin die Lustige von nebenan und so weiter, ne? Und lache über alles und scherz und so und nimm mir die Zeit und mache alles nichts und dann auf dem Rad und dann so, da werden keine Gefangenen gemacht. Da wird einfach, pfiuh, ja. da wird direkt für klare Verhältnisse gesorgt und einfach, als wenn die unterschiedliche, also Entschuldigung, wenn ich mich da so mitreißen lasse, aber als wenn die auf einfach ganz unterschiedlichem Level unterwegs sind und Imogen Simmons ist eine Granatenradfahrerin. Ne? Und die lässt die einfach stehen.
Du sagst Granatenradfahrerin, also sie hat ja auf jeden Fall die viertschnellste Zeit beim Radfahren gehabt.
Ja.
Aber wenn du dir anguckst, von der 2:09:32 auf eine 2:16:38, also dieser Unterschied. Ich finde, dieser Unterschied bei den Frauen, bei den Männern.
Den muss man immer mit erwähnen.
Genau, also bei den Männern, wenn du dir anguckst, dieses Feld von den Top 11 war ja wirklich extrem eng zusammen. Und bei den Frauen sind es einfach so Abstände 2:09, 2:14, 2:15, 2:16. Da ist mindestens irgendwie immer eine Minute zwischen den Plätzen dazwischen, was die auf der Radstrecke dann langsamer oder schneller fahren. Und da war es halt so, dass das Rennen der Frauen dann halt wirklich ab eigentlich Ende so der ersten Runde so sortiert war mit den Abständen, die sich dann ja ein bisschen verschoben haben, aber an den Platzierungen kam dann irgendwie, fand ich, nicht mehr viel Unterschied hervor und dann war es so, gut, dann bringen wir das so ins Ziel.
Ja, sagen wir es mal so, das Rennen der Frauen konnte von der Spannung nicht ganz mit dem Männerrennen mithalten.
Absolut nicht, genau. Ja.
Aber es lohnt ja trotzdem, auf Details zu gucken. Wir haben die Abstände, haben wir gesagt, beim Radfahren und beim Laufen wird es dann natürlich trotzdem interessant. Cat Matthews hast du angesprochen, die auch im Zielinterview dann so ein bisschen, ja, ich will sagen, nicht pikiert darauf reagiert hat, als es dann hieß, irgendwie so, wow, irgendwie so eine Minute schneller gelaufen als Taylor Nipp, irgendwie so, ne, du kannst da ja richtig mithalten. Sie gesagt hat, ist nicht jetzt genau das Zitat, aber in der groben Übersetzung, dass nur die Uninformierten überrascht davon sind, von ihrer Laufform Laufstärke.
Aber das muss ich sagen, hat mich selbst auch ein bisschen gewundert, dass da so die Kommentare aufkamen, weil ich meine, wenn du dir wirklich so ein bisschen ihre Historie anguckst, ich meine, St. George, als sie Vize-Weltmeisterin wurde, ist sie so krass gelaufen und dann wäre das Rennen vielleicht, natürlich war es so ein bisschen ein anderes Ding, aber ihre Laufperformance beim Sub-8-Projekt, das war wirklich auch so krass. Ich meine, die sind da in der brütenden Hitze gelaufen. Nicola Spierig hatte sie überholt und aus welchem Tunnel sie dann da nochmal rausgekommen ist und welche Laufzeiten sie da schon immer produziert hat.
Sie hat ja recht in dem,
genau,
was sie sagt.
Genau, so. Absolut. Ja. Aber deshalb hat es mich eher so ein bisschen gewundert, dass da so aufkam, so, ja, mich überrascht, dass du so schnell läufst. Also das fand ich nicht so.
Ja, fand sie auch nicht. Also deswegen für sie auf jeden Fall Punkte, starker Konter nach Hamburg, nach dem Desaster da, nach der Disqualifikation, kann man glaube ich so sagen. Auch da wäre sie natürlich irgendwie dabei gewesen, wenn die Missgeschicke ihr dann nicht passiert wären und wenn sie aufmerksamer gewesen wäre. Hatte sie sich selbst zuzuschreiben, hat sie sich selbst wieder rausgezogen jetzt mit der Leistung? Starker Auftritt, Punkte.
Punkte, zweiter
Platz. Läuft weiterhin.
Läuft, genau. Zumal sie ja auch einen Didn't Finish beim ersten Rennen in Miami hatte. Von daher erste Punkte. Ist ja auch eine Athletin, die auf beiden Hochzeiten tanzen möchte. Das ist anscheinend bis jetzt funktioniert. Auf jeden Fall. Hätte natürlich mit der Langdistanz jetzt hier in Hamburg einfach nochmal eine ganz andere Ausgangssituation für die Pro Series bei Ironman gehabt. Aber so, glaube ich, haben sie das Beste aus so einer kurzfristigen Entscheidung rausgeholt.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Alles andere als kurzfristig war ja das Programm der Drittplatzierten, Laura Philipp. Die hat schon ganz, ganz früh gesagt, San Francisco ist mein Rennen, wo ich einsteige in die Serie.
So ist es. Fast besser einsteigen kann man nicht. Ja. Vielleicht kam ihr da auch so ein bisschen zugute, dass das Schwimmen halt schon so eng war. Dadurch war sie halt von Anfang an auch wie Sam Long direkt in der Rolle dabei. Ich meine, sie ist als Fünfte aus dem Wasser gekommen, war irgendwie ja mit knapp 20 oder 30 Sekunden hinter der Ersten und hatte dann natürlich gleich wirklich so dieses Rennen eigentlich für sie auf dem Silbertablett serviert. Also sie war direkt in der Gruppe mit dabei und wer so diese Lauf- oder Rad-Lauf-Kombination Stärke von Laura Philipp kennt, weiß, dass sie auf jeden Fall da komplett im Bunch mit drin ist. Und das hat sie auch einfach gezeigt, dass sie eben mit der drittschnellsten Radzeit ganz vorne mit dazugehört. Katerina Matthews war zwar nochmal schneller, aber das war halt so eine andere Sache. Und dann muss man vielleicht auch so ein bisschen sagen, die Abstände dann Richtung Laufen waren ja dann teilweise auch schon nochmal ein bisschen größer, sodass da halt schon die Frage ist, wie viel da wirklich dann richtig geknautscht wurde oder eher so in dem Bereich gelaufen wurde, okay, nach vorne ist gut und nach hinten ist auch gut. Deshalb würde ich so ihre fünfte oder die fünftbeste Laufzeit des Tages gar nicht ganz so auslegen. Nichtsdestotrotz lief sie schneller als Emma Pennant Brown, die jetzt fünfte wurde und in Mallorca noch wesentlich schneller gelaufen ist als Laura Philipp. Von daher super Einstieg in die T100-Serie, von langer Hand geplant, kann man ja auch so sagen. Ja. Und zeigt, finde ich, auch so ein bisschen eigentlich so diesen Trend, den Laura Philipp jetzt so über die vergangenen Rennen gezeigt hat. Also mit Valencia war sie ja, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden, aber auch nicht ganz so unzufrieden, wie so ihr Einstieg war mit Platz 4, aber dann eben mit dem zweiten Platz auf Mallorca, gut, erster Platz im Kraichgau und dann eben jetzt der dritte Platz bei der T100-Serie, zeigt auf jeden Fall, dass sie da komplett auf dem richtigen Weg ist und ja mit ihrer Saisonplanung finde ich auch da im Vorhinein schon ziemlich richtig lag. Also einfach so 2,70-3 Rennen zur Absicherung des WM-Startplatzes und jetzt volle Konzentration auf die kommenden Rennen.
Ja, ich glaube, das kann man auch so sagen und auch im Hinblick auf Nizza ist sie, also vermutlich genau da, wo sie sein will und muss, auch wenn man nicht, und ich meine, das ist nicht möglich im Prinzip, sei denn man heißt Taylor Nipp, dass dann oben immer nur Sieg steht. Ne? Das wird für viele schwierig, aber Nizza wird auch nochmal ein ganz anderes Rennen. Von daher fand ich sehr spannend. Zwei Sachen, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Sie hat gesagt, irgendwie, und da hatten wir uns vorher schon mal drüber unterhalten, das Schwimmen mit Handschuhen, hat sie gesagt, fand sie ganz fantastisch. Das hatte ich auch so für mich vorher gesagt, das wär gut für mich. Die wirklich schwimmen können hier bei uns in der Redaktion, haben dann gesagt, nee, eigentlich nicht.
Also es fühlt sich an, als würde man mit Paddles schwimmen, auf eine Distanz von irgendwie knapp 2 Kilometern oder ein bisschen weniger, ist glaube ich auch echt noch ganz angenehm. Ich kenne es ja auch mit fast 4 Kilometern schwimmen mit Handschuhen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Schwimmer, aber da war es dann nachher so, dass meine Arme dann doch ganz schön schwer wurden, aber klar, fühlt sich ganz anders an und wenn man das eventuell auch vorher dann schon noch irgendwie so ein bisschen getestet hat oder die Schwimmkilometer drin hat, kann man sich gut drüber freuen.
Und was ich sehr, sehr lustig fand, hat sie im Zielinterview preisgegeben, dass ihr Mann, Trainer und Coach Philipp Seib am Abend vorm Rennen zu ihr gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, dass du die Älteste im Feld bist? Und sie gesagt, na vielen Dank für die Erinnerung. Ja, Laura Philipp ist 37. Bedeutet halt, dass sie die Älteste im Feld ist.
Ja, solange Anna Haug nicht mit am Start ist, genau. Die er leider gefehlt hat. Bei der wird es interessant, wie sie da die gesamte T100-Tour, denke ich, noch gestaltet, wie sie da eventuell den Einstieg kriegt, wo dann auch der Fokus liegt, ob es Richtung Nizza oder T100-Tour ist. Jetzt fand ich auf Lanzarote hat sie ja schon gezeigt, dass eigentlich eine sehr gute Form da ist, aber mit der Verletzung etc. ist es natürlich so, dass da so ein bisschen Vorsicht
geboten ist. Ihre Krankheitsgeschichte scheint dann doch irgendwie komplizierter zu sein, als sie es auch immer verkündet hat, muss man ja tatsächlich auch so sagen, ins Detail geht sie ja nicht, aber was hängen bleibt, ist, dass sie halt doch immer wieder so lange beschäftigt, dass sie zwar trainieren kann und auch so trainieren kann, wie sie will, aber dass sie das Gefühl hat, ihr fehlt das, um letztendlich dann in so einem Feld, bei so einem Rennen, mit den Bedingungen so performen zu können, wie sie will, und das heißt bei Anna Haug natürlich immer vorne, Podium, Sieg. Ja, das müssen wir auf jeden Fall weiter beobachten. Was bleibt noch übrig? Ashley Gentle, kann man sagen, ist in einer neuen Region gelandet, die sie so noch nicht kannte bei einem T100-Rennen. Hat sich aber auch so geäußert, so, hey, es ist halt manchmal so. Ne? Es ist halt manchmal, und das, dann muss man nicht alles in Frage stellen, sondern muss halt einfach sagen, ja, es ist ähnlich wie bei Sam Long. Manchmal landet man halt da und dann reicht es halt nicht. Auch India Lee, die ja auch schon gewonnen hat, ist einen Platz hinter ihr gelandet auf dem achten Platz. dafür ist es halt Weltklasse, ne? Das ist nun mal so.
Das ist Weltklasse. Auffällig ist, dass halt das Gesamtranking der Frauen wesentlich enger zusammenliegt. Keiner hat drei Rennen irgendwie gefinisht. Lucy Charles Barkley steht eben an der Spitze mit 56 Punkten. Mit zwei zweiten Plätzen aus den ersten beiden Rennen war jetzt nicht mit am Start, hat nächstes Wochenende was anderes vor oder am kommenden Wochenende.
Von da kommen wir gleich nochmal kurz zu, ja.
Ist da auf jeden Fall so der Punkt, aber es ist schon wesentlich enger zusammen, also 56 Punkte von Lucy Charles, dann eben Ashley Gentle auf Platz 2 mit 51, Inya Lee mit 49. Da ist die Gesamtspitze aktuell noch wesentlich enger zusammengerückt und könnte wahrscheinlich dann hinten raus wesentlich oder schon nochmal einen anderen Spannungswert mitbringen, wenn dann alle eben ihre zu wertenden Rennen mit einbringen. Von daher, aber ja, ich würde sagen, so ein Taylor Nipp ist so diejenige, die da auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu schlagen ist, weil man jetzt die ganze Zeit gedacht hat, dass Ashley Gentle ist, glaube ich, fehlt Ashley Gentle da schon nochmal ein Stück, um das wirklich bei den anderen Rennen zu schaffen, weil einfach so der Defizit auf Schwimm- und Radstrecke dann doch größer ist, als dass man das beim Laufen komplett einholen kann.
Ja.
Ja.
Und wie immer, interessant, diese Konstellation gab es ja bei den Männern auch schon immer, was wäre, wenn alle da sind, ne? Also wie wäre es dann, wenn Lucy Charles Barkley da ist? Wie wäre es dann, wenn Anna Haug noch mit drin war? Was sehen wir dann für ein Rennen, wenn wir das tatsächlich dann irgendwann vielleicht ja beim Grand Final, weil da müssen sie ja alle antreten, so sie denn nicht verletzt oder krank sind. Möglicherweise kriegen wir es dann da zu sehen, aber das ist natürlich immer noch die Frage, die dann drüber steht. Irgendwann wird sie beantwortet, irgendwann sind mal alle da und dann knallt es. Ja, und Lucy Charles Barkley ist das Stichwort nochmal. Bei ihr ist quasi Sam Long Reverse. Sie hat am Anfang, also es gleichte sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber die Konsequenzen sind andere. Was rede ich da kryptisch? Sie hat eigentlich gesagt, Nizza kommt nicht für sie in Frage. Das ist nicht ihr Ding, das ist nicht ihr Kurs und sie will ihren Titel auf Hawaii verteidigen. Dann kamen quasi erste Gerüchte auf. Dann sah man ihren Ehemann einen Strafeintrag machen, wie er den Radkurs in Nizza abgefahren ist mit Company. Und dann dauerte es auch nicht mehr lange, bis Lucy Charles Barkley verkündet hat, Rolle rückwärts, ich bin in Nizza, ich werde hier den Ironman France machen auf der Nizza-Strecke, um zu validieren, um dann bei der Weltmeisterschaft doch an den Start zu gehen.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was da noch alles im Spiel war, aber es ist auf jeden Fall so, ich finde es eine gute Entscheidung, ich finde es immer schöner, wenn der oder die amtierende Weltmeisterin wirklich am Start ist und man dann eben als Gegner die Chance bekommt, da wirklich dann eben am Thron eventuell zu rütteln, anstatt dass da ja die Bedingungen so sind, dass eben im Vorhinein klar ist, dass es jemand Neues wird. Ich meine, sie hat, in Nizza steht sie jetzt erstmal schon als die Hauptkonkurrentin am Start oder als diejenige, die da wirklich über allen thront. Und so darf man da, glaube ich, schon mit dem Auge hingucken, wie da eventuell der Kurs von ihr abgefahren wird. Dass sie vom Schwimmen an vorne sein wird, glaube ich, ist kein Geheimnis.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Frage, ob sie es macht wie Anna Haug, dass das Rennen von vorne dann komplett durchgeprügelt wird und da wirklich richtig krasse Zeiten aufgestellt werden oder ob es dann eventuell so ein bisschen taktischer gefahren wird, könnte interessant werden.
Ich finde die Herangehensweise halt interessant, dass sie halt sagt, sie muss sich quasi ihren Ängsten stellen und einfach sagt, so das, was sie noch zur Absage oder ja doch zu einer anderen Saisonplanung bewogen hat, dass sie gesagt hat, so nee, ich muss es einfach dann im Vorfeld, ich muss es einmal ausprobieren, ich muss es fühlen und dann ja, dann stelle ich mich dem und verschließe mich dann doch nicht. Also ja, spricht ja eigentlich für ihren guten Zustand, in den sie sich offensichtlich wähnt, um zu sagen irgendwie so, ja komm, ey, wir probieren das jetzt. Und was man so gelesen hat, ist auch so, dass das auch jetzt schon so in der ersten Woche mit dem Abfahren und so weiter auch immer besser wurde. So von irgendwie so, oh mein Gott, zu, das kann ja richtig cool werden.
Ja, aber so war es ja der vergangenes Jahr auch so ein bisschen bei den Männern. Erst so dieser riesen Respekt vor dieser Radstrecke und dann kamen doch immer mehr Töne, so von wegen, dass die Radstrecke echt interessant ist, Spaß macht. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als Hawaii. Das haben wir im vergangenen Jahr ja auch gesehen. Aber es kann auf jeden Fall interessant sein.
Ja. Damit machen wir, glaube ich, einen Haken an T100, an das, was gewesen ist. Eine Sache vielleicht noch weg vom Profigeschehen. Wir haben auch hier in Deutschland am Wochenende ein neues Rennen gehabt. Ein Highlight, finde ich. Also ich sorry wieder für die kryptische Aussage. Ich war beim Steinhuder Meer Triathlon. Ja, also aus dem Umfeld des Hannover Triathlons eine neue Mitteldistanz und am gleichen Tag eine Volksdistanz. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil so häufig gibt es das auch nicht, dass das so nach und nach, und auch neue Mitteldistanzen gibt es in Deutschland auch nicht mehr so wahnsinnig viel, und dass es eine neue gibt und dass die auch noch ausgebucht ist vom Start weg, ohne dass es das Rennen jemals gegeben hat, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und das waren, ja, ich will mal sagen, große Vorschusslorbeeren von den Teilnehmern, weil sie gesagt haben, okay, das gucken wir uns an. 2000 Starter insgesamt an dem Tag, also sofort aus dem Stand weg, eine der größten Veranstaltungen in Deutschland. Und es war wirklich ein fantastischer Triathlon-Tag. Also das kann ich nur sagen. Ich habe morgens fotografiert, habe mir das Rennen angeguckt auf der Mitteldistanz, war auf der Strecke unterwegs und bin dann nachmittags selber an den Start gegangen bei der Volksdistanz. Ziemlich ausgelaugt, ehrlicherweise. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, wie so ein Arbeitstag dann doch reinkickt. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen. Und ja, das war schön. Da wird man sicherlich hoffentlich in den nächsten Jahren noch mehr von hören. Die ersten Meldungen waren so, dass das weitergehen soll, dass jetzt gleich direkt die Gespräche geführt werden mit denen, die mit ins Boot geholt werden müssen, Feedback eingeholt wird. Natürlich gab es auch Kinderkrankheiten, kam zu langen Schlangen und so weiter, weil da wirklich echt viele Leute waren, die auch, glaube ich, zum ersten Mal einen Triathlon gemacht haben. Also nachher auf der Volksdistanz war wirklich alles geboten, von ich schieb mein Stadtrad da rein mit allem drum und dran, so wie es war, bis wirklich High-End, weil wir da auch gesehen haben, von Altersklassenathleten bis hin zu Ligastarts, Landesliga, Oberliga, die Deutsche Hochschulmeisterschaft wurde ausgetragen. Es war ein wahnsinnig buntes Treiben in Steinhude an einem wunderschönen See, ein riesiger See, einer der größten, vielleicht sogar, ja, geografie-schwach in Niedersachsen.
Ja, ist er.
Also muss man schon ziemlich weit gucken, um dann noch so einen großen See, deswegen heißt es auch Meer. Toll, also tolle Veranstaltung, man merkt es vielleicht, ich bin hängen geblieben. Und diese Überleitung muss ich noch mal einmal weiter nutzen, denn bevor ich das vergesse, natürlich waren auch da von unserer Triathlon-Community Power and Pace Leute am Start, also nicht nur ich, der den Einteiler da über den Kurs getragen hat, sondern ganz viele andere auch noch, sehr erfolgreich zum Teil auch, haben sich das nicht entgehen lassen. Und in Sachen dieser Community von Power and Pace gibt es nämlich was zu verkünden. We are hiring wurde uns nämlich von unserer Geschäftsleitung reingereicht. Das dürfen wir natürlich nicht verpassen, dass wir das hier nochmal sagen. Nochmal, worum geht's? Power and Pace kennt ihr wahrscheinlich, unsere Trainings-Community, die wir mit Trainingsplänen und allem drum und dran, was diese Gemeinschaft ausmacht, versorgen. Inklusive hochwertigen Content, Trainingspläne, habe ich schon gesagt, für alle möglichen Leistungsklassen. Da lohnt es sich, dabei zu sein. Aber das ist natürlich auch eine Menge Gewusel und Menge drum und dran. Und da braucht es ein gutes Management. Und für dieses Management suchen wir zur Unterstützung einen engagierten Teammanager. Männlich, weiblich, divers natürlich, als Elternzeitvertretung. Und diese Stelle, das bedeutet 30 Stunden pro Woche und zunächst auf 18 Monate befristet. Die schreiben wir aus, die ist ausgeschrieben. Die könnt ihr besetzen. Also wenn ihr sagt, ich habe Bock auf diese Community und ich habe Bock, mich dazu engagieren und Kollege von uns zu werden oder Kollegin, um mit uns hier zusammen daran zu arbeiten, dass das größer und besser und noch geiler wird, Power and Pace Mitglied zu sein, dann bewerbt euch. Und das war jetzt ganz schön viel und kam sehr spontan vielleicht, aber die Stellenausschreibung, die findet ihr in unseren Shownotes. Also da könnt ihr nochmal reingucken, da ist nochmal alles aufgelistet, um was es geht, was ich hier so kryptisch zusammengetragen habe. Aber bevor ich das vergesse, musste ich das nochmal eben einmal loswerden.
Auch, weil gute Überleitung. Also es war fast so gut wie die Olympische von Nippon.
Aber da konnte ich nicht mithalten. Ich musste es nur irgendwie noch, ich musste das irgendwie unterbringen hier.
Ja, sehr gut. Ja, Nizza hast du schon angesprochen, Frauenrennen, das Pendant dazu ist das Männerrennen in Klagenfurt. Wir haben beide im Vorhinein ein bisschen erstaunt reagiert, dass beide Rennen an einem Wochenende stattfinden und beide Rennen einen 180 Kilometer langen Radkurs ohne doppelte Runde haben. Also das ist schon
sehr ehrlich.
Etwas Ehrliches und was Besonderes. Und Ja, in Klagenfurt in Österreich sind auf jeden Fall einige dabei, die eben auch aus deutscher Sicht noch ihre Quali holen wollen.
Genau, hast du schon gesagt, Männer starten in Klagenfurt, genau. Frauen starten in Nizza.
Genau, Florian Anger zum Beispiel, nach seiner Tour, nach seiner USA-Tour nicht ganz so zufrieden wiedergekommen, will auf jeden Fall frühzeitig das Ticket für Hawaii haben. Und das ist jetzt noch so eine der wenigen Chancen, in Anführungsstrichen, das Ticket frühzeitig zu holen. Andreas Dreiz und Ruben Zipunke ebenso. Ruben Zipunke ja aktuell mit seinem ersten Profisieg gekürt beim Ironman auf der Mitteldistanz. Da kann man auch gespannt sein, wie es da hinten raus aussieht. Und ansonsten eben mit zum Beispiel Dennis Chevrot oder auch... Ja, wer ist da noch in...
Arthur Ozu.
Arthur Ozu, genau. Der hat zum Beispiel, eigentlich war er beim Ironman auf Lanzarote schon gemeldet. Da war er nicht am Start. Auf jeden Fall zwei Franzosen, die da auch ganz klar mit eine Rolle spielen wollen, um die Plätze für die Qualifikation des, ja, Hawaii-Starts.
Ja, mächtig viele Deutsche auch auf der Liste. Ja, Vorschau kommt alles noch diese Woche auf trimark.de. Da werden wir nochmal das ein oder andere angucken. Es ist auch nicht das einzige Rennen. Es geht auch in der Pro Series weiter. Der schon angesprochene Ironman Cairns, zu dem eigentlich Sam Long anreisen wollte, findet natürlich trotzdem statt, auch ohne Sam Long.
Dafür mit Joe Skipper.
Absolut. Und da sieht man natürlich viel Australien. Ne? Das ist natürlich wie immer da unten. Aber ein paar fahren dann eben doch und gucken. Es gibt Punkte, es gibt Preisgeld und es gibt die Quali. Ja. Josh Amberger ist da, Gregory Barnaby wird da sein, schneller Läufer. Und Braden Curry lässt sich natürlich auch nicht nehmen. Ja.
Eben, gibt eben 4 Startplätze, weil es die Asian Pacific Championships ist. Also gibt es 4 Hawaii-Slots im Gegensatz zur Europameisterschaft, wo es 6 gab, gibt es da aber 4. Immer noch mehr als in Nizza und Klagenfurt, wo es standardmäßig eben nur die 2 Plätze gibt.
Ja, also da bleiben wir natürlich dran, da gucken wir natürlich drauf, aber jetzt müssen wir... ins Bett, wollte ich sagen. Langsam mal einen Haken dran machen. Ja, hat mir Spaß gemacht, Lars. War eine coole Folge, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich bin wirklich extrem gespannt, wie so die Ironman Pro Series und die T100 Series so weitergeht, weil bei der Pro Series gibt es schon so mega viele Verschiebungen. Und ich glaube, es wird sehr, ja, interessant wirklich, wenn alle so in die Richtung kommen, dass sie die Anzahl der Rennen gemacht haben, die sie dann wirklich einbringen dürfen, so dass man es da sieht, wie da die Verschiebungen sind. Also.
Ja, weil das hat man natürlich immer, irgendwie denkt man dann immer so, ja, da kommen ja noch Rennen dazu, aber du musst diese Rennen ja auch erstmal machen und alles, was du schon vorher im Sack hast, ist natürlich schon mal safe.
So ist es.
Von
so
daher gucken wir mal, was da noch alles so eingetitelt wird. Und jetzt machen wir wirklich Schluss. Lars, es war mir eine Ehre.
Mir auch.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Auf Wiedersehen.